Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In unserer heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Arbeitsrecht, ein ganz wichtiges Thema bei der Übernahme und Weiterführung eines Unternehmens. Sei es durch Erbschaft oder durch den Kauf eines Unternehmens, gibt immer eine Vielzahl von arbeitsrechtlichen Fragen, die hier auftreten. Die Fragen sind von entscheidender Bedeutung, weil es auch oft darum geht, wie werden Arbeitsverhältnisse übernommen, welche Rechten und Pflichten und Verantwortlichkeiten gehen auf Nachfolgerinnen und Nachfolger über und vielleicht auch welche Chancen und Risiken birgt es aus arbeitsrechtlicher Sicht, ein Unternehmen zu übernehmen. Und darum geht es heute in dieser Podcast-Folge gemeinsam mit Gloria Gleim, die ich heute hier ganz herzlich begrüße. Frau Gleim ist Rechtsanwältin und hat gemeinsam mit ihrem Mann die Kanzlei Gleim und Malich, Rechtsanwälte für Zivilrecht und Wirtschaftsrecht, und ist auch noch bei dem Unternehmen Fino als Syndikus-Rechtsanwältin angestellt. Ich bin sehr gespannt auf unser Interview, habe sehr viele Fragen mitgebracht und heiße Sie herzlich willkommen, Frau Gleim. Schön, dass Sie da sind.
Vielen lieben Dank und danke für die Einladung.
Was gibt es denn aus arbeitsrechtlicher Sicht bei einer Unternehmensnachfolge zu beachten? Vielleicht erstmal allgemein.
Ja, allgemein, und da sind wir ja dann schon im Thema drin, ist es in der Regel so, zumindest wenn ein Betriebsübergang durch Rechtsgeschäft erfolgt, dass es dann dieses arbeitsrechtliche Konstrukt des Betriebsübergangs gibt. Das ist im Paragraph 613a BGB geregelt und der sagt im Prinzip, dass dann auch alle Arbeitnehmer mit übergehen und auch der Unternehmenserwerber dann Eintritt in diese Verträge und eben auch für die Löhne, Gehälter, die Gratifikationen etc. haftet und dafür einzustehen hat.
Und gibt es denn einen Unterschied oder welchen Unterschied gibt es denn beim Arbeitsrecht, wenn eine Nachfolge durch eine Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft erfolgt?
Ja, es kommt immer auf den Weg an. Ne? Es ist halt ganz wichtig, wenn man in dieses zu diesem Konstrukt kommt, 613a BGB, dann liegt dem Betriebsübergang ein Rechtsgeschäft zugrunde. Das heißt also, wenn ein Unternehmer ein anderes Unternehmen erwirbt durch Vertrag, beispielsweise, wenn wir an eine Kapitalgesellschaft denken und es werden dann Gesellschaftsanteile erworben und dadurch geht das Unternehmen über, weil die meisten Anteile erworben wurden, dann sind wir nicht im klassischen 613a BGB. Nichtsdestotrotz tritt natürlich der Erwerber auch auf diese Art und Weise in Verträge ein und haftet dann dafür. Und auch im Umwandlungsgesetz, da gibt es einige Regelungen, die dann doch wieder auf den 613a BGB verweisen. Das geht dann aber schon sehr in die Tiefe.
Genau, aber da wir wollen es genau wissen. Heißt also, bei einer Kapitalgesellschaft in der Regel, meistens sprechen wir von einem Share-Deal, also ein Unternehmensanteil wird verkauft mit allen Rechten und Pflichten. Heißt auch, alle Arbeitsverträge, so wie sie gerade sind, gehen an die Nachfolgerinnen, Nachfolger über, oder?
Ja, also wenn man es so ausdrücken will, ja, das liegt ja daran begründet, dass man an der Stelle dann nicht einfach wie im Rahmen eines Asset Deals Einzelteile eines Unternehmens oder das Unternehmen in Einzelteilen kauft, sondern dass man bei einer Gesellschaft ja eben die Gesellschaftsanteile übernimmt und dann ja Gesellschafter des Unternehmens wird. Und damit ist man dann quasi so in dem Unternehmen drin und haftet dann natürlich für die Verpflichtungen der Unternehmensgesamtheit.
Hat an sich ja auch den großen Vorteil, dass wir haben ja eine Fachkräfteproblematik. Das heißt, es ist ja auch ganz charmant, dass man direkt die ganzen Arbeitsverträge und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit übernehmen kann und eigentlich so weitermachen kann.
Ne? Natürlich. Also in der Regel gehe ich mal davon aus, dass ein Unternehmenserwerber sich natürlich ein Unternehmen aussucht, das ganz gut läuft. Und das ist sicherlich ja auch den entsprechenden Mitarbeitenden zu verdanken. Und ich glaube, dass man sich da im Großen und Ganzen dann auch glücklich schätzen kann, diesen Belegschaftsstamm mit zu übernehmen.
Und wie ist der Fall, wenn es eben kein Share-Deal ist, sondern Asset-Deal? Und Vermögenswerte quasi aus einem Unternehmen herausgekauft werden. Manchmal geht das ja auch gar nicht anders. Bei Personengesellschaften zum Beispiel werden in der Regel ja Gegenstände quasi rausgekauft. Was passiert dann mit den Verträgen?
Ja, also beim Asset Deal ist sehr wahrscheinlich dann im Detail zu unterscheiden, kaufe ich wirklich nur einzelne Gegenstände, Maschinen aus einem Unternehmen heraus, jetzt als Beispiel, und viele andere Maschinen bleiben da, dann wird es sehr wahrscheinlich arbeitsrechtlich keine Konsequenzen haben. Kaufe ich aber im Prinzip über den Weg des Asset-Deals doch das ganze Unternehmen oder einen abtrennbaren Betriebsteil und übernehme einen Großteil des Mitarbeiterstamms, dann wird es sicherlich so sein, dass ein Arbeitsgericht sehr wahrscheinlich auch dazu kommen wird, dass es ein Betriebsübergang im Sinne des Paragraphen 613a BGB ist. Mit der Folge dann eben, wir haben eben ja schon mal ein bisschen drüber geplauscht, dass es dann wahrscheinlich nicht möglich sein wird, zu sagen, ja, zwei Mitarbeiter möchte ich aber nicht übernehmen. Da würde es sicherlich darauf hinauslaufen, dass ein Arbeitsgericht sagt, nee, also wenn der Großteil der Belegschaft übernommen wurde, ein abgrenzbarer Betriebsteil oder vielleicht sogar das gesamte Unternehmen im Wege des Asset Deals übernommen wurde, dann ist das auch ein Betriebsübergang und dann sind diese Mitarbeiter eben mit zu übernehmen.
Hm. Ja, wir haben das eben im Vorfeld kurz besprochen und ich finde das ganz, ganz spannend. Also das bedeutet quasi, wenn man Assets aus einem Unternehmen herauskauft und sich entscheidet oder ja vielleicht so denkt, ja, es ist eigentlich gut, ich habe jetzt irgendwie 30 Mitarbeiter, davon möchte ich nur 20 übernehmen, die anderen 10 hätte ich gerne raus, dann ist das erst im ersten Moment vielleicht ganz clever gedacht, aber
kann einem auf die Füße fallen.
Genau, ja. Weil das eigentlich nicht geht und ja. Dann könnte einem ausgelegt werden, man nutzt die Situation aus, um vielleicht ungeliebte Mitarbeiter in diesem Fall loszuwerden.
Genau, und so die arbeitnehmerfreundlichen Regelungen zu umgehen.
Mhm. Ja. Ist also ein Problem und man sollte da auf jeden Fall drauf schauen, wenn man so so ein Konstrukt überlegt und sich da wahrscheinlich arbeitsrechtlich nochmal einmal absichern.
Genau.
Was wäre denn vielleicht eine gute Möglichkeit, mit so einer Situation umzugehen?
Ja, also es ist natürlich immer die Frage, vielleicht warum will man denn die Mitarbeiter nicht? Eventuell gibt es da tatsächlich ja Gründe und da wird es jetzt wieder interessant, weil es ist zwar bei diesem Betriebsübergang ausgeschlossen, die Mitarbeiter wegen des Betriebsübergangs zu kündigen, aber beispielsweise andere Kündigungsgründe wie personenbedingte Gründe, verhaltensbedingte Gründe, die sind nicht ausgeschlossen. Also da kann gekündigt werden und dann sollte man sich vielleicht die Frage stellen, warum möchte man denn die Mitarbeiter jetzt nicht übernehmen? Gibt es da vielleicht eben solche Kündigungsgründe? So dass man dann mit einer entsprechenden arbeitsrechtlichen Beratung dann vielleicht auf die Art und Weise es regeln könnte. Was ich auch immer schön finde, ist den Diskurs mit den Mitarbeitern, um zu schauen, kommt man da vielleicht auch einvernehmlich auseinander. Aber da ist natürlich, ja wie so oft im Rechtlichen, die Beratung im Einzelfall natürlich ganz wichtig.
Hm. Einvernehmlich heißt in Form von einem Aufhebungsvertrag in der Regel, dass man sich darauf einigt, zum Zeitpunkt X geht die Person und man sehr verhandelt, wie man da gut jetzt aus der Sache rauskommt.
Genau.
Was könnte denn so ein personenbezogener Kündigungsgrund sein? Irgendein Beispiel?
Naja, also das klassische Lehrbuchbeispiel ist immer, wenn der Arbeitnehmer quasi mit der Axt hinter seinem Chef hergelaufen ist und hat versucht, ihm den Kopf zu spalten. Das wäre natürlich, wobei das wäre tatsächlich auch verhaltensbedingt. Personenbedingte Gründe sind in der Regel, ja, beispielsweise, wenn man einen Berufskraftfahrer hat, der seinen Führerschein verloren hat und dann nun mal einfach nicht mehr seinen Job ausüben können wird, solange er keinen Führerschein mehr hat. Das wäre beispielsweise ein personenbedingter Kündigungsgrund.
Oder wahrscheinlich alkoholisiert.
Zum Beispiel. Ja. Wobei das wäre man dann eher auch wieder verhaltensbedingt. Also unterscheidet. Mhm. Verhaltensbedingt sind die Sachen, die Arbeitnehmer abstellen können, wenn man ihnen sagt, bitte, bitte lasst es. Personenbedingt sind die Gründe, die sie eben nicht abstellen können. Das heißt, ne, wenn man einen Führerschein verloren hat, auch wenn man eine Abmahnung bekommt, hat man ihn deswegen nicht wieder. Mhm. Genau.
Super spannend, das auch so mitzudenken. Ich würde auch den meisten, die ein Unternehmen übernehmen, ne, auch als Asset Deal, gar nicht unterstellen, dass das immer so böswillig ist, sondern tatsächlich unkenntlich. Oder? Dass man denkt, ist doch schöner, eine schöne Möglichkeit, ich suche mir jetzt aus, die finde ich jetzt gut und andere übernehme ich jetzt vielleicht nicht. Also es ist deshalb total wichtig, das zu wissen und sich frühzeitig auch zu einigen.
Genau.
Ich schätze am besten gemeinsam mit dem Altinhaber, Nachfolger und den Mitarbeiter.
Ja.
Weil es ja alle betrifft. Eigentlich
Richtig.
Müsste ja der Unternehmer, der es verkauft, die Arbeitsverträge kündigen, frühzeitig auch.
Genau, wenn er ja den Betrieb jetzt beispielsweise schließen würde, andernfalls wären wir im Bereich der betriebsbedingten Kündigung, weil man dann natürlich keinen Arbeitsplatz mehr hätte, den man zur Verfügung stellen kann. Genau.
Welche Auswirkungen hat denn die Nachfolge auf den Kündigungsschutz der Mitarbeiter?
Ja, wie gesagt, also bis zu einem Jahr nach dem Betriebsübergang wird in der Regel gesagt, ist dann eben dieser Kündigungsschutz, das eben nicht aus Gründen des Betriebsübergangs gekündigt werden darf. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich wie die Axt im Walde verhalten darf, weil eben Kündigungen aus personenbedingten Gründen, verhaltensbedingten Gründen etc. sind weiterhin möglich.
Werden denn die Arbeitsverträge beim Betriebsübergang übernommen, beziehungsweise, also das hatten wir jetzt ja schon, ja? Also die Arbeitsverträge werden übernommen beim Betriebsübergang, aber gibt es denn auch etwas, was neu verhandelt werden kann oder müssen die genau so übernommen werden, wie sie vorher weiterlaufen? Also jemand hat 10 Jahre Berufserfahrung, da wird das nicht ab null gezählt, sondern zum Beispiel weiter oder kann man Dinge anders regeln auf einmal?
Ja, also man kann Dinge anders regeln, also zugunsten der Arbeitnehmer sowieso, das ist möglich, also zugunsten der Arbeitnehmer ganz unproblematisch. Setzt aber natürlich trotzdem eine Einigung voraus. Es ist eine vertragliche Änderung, da braucht man halt Angebot und Annahme. Da müssen beide sagen, möchte ich auch. Aber bei zugunsten ist ja auch dann davon auszugehen, dass der Arbeitnehmer dann sagt, ja. Zu Lasten der Arbeitnehmer ist es wie so oft im Rechtlichen so ein bisschen umstritten. Aber da gibt es auch BAG-Rechtsprechung natürlich. BAG, das Bundesarbeitsgericht, befasst sich dann mitunter mal mit solchen Fragen. Das hat mal gesagt, wenn einige Zeit nach dem Betriebsübergang eine Arbeitsvertragsänderung zu Lasten des Arbeitnehmers vorgenommen wurde, ist die im Allgemeinen wirksam, wenn keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass damit der aus 613a BGB folgende Bestandsschutz umgangen wird. Soll. Also es kann auch möglich sein, zu Lasten der Arbeitnehmer was zu ändern, aber da muss halt auch wie immer irgendwie ausgelegt werden, soll da irgendwas umgangen werden oder hat es überhaupt gar nichts mit dem Betriebsübergang zu tun.
Also heißt aus betriebsbedingten Gründen, also wenn es zum Beispiel nicht anders geht, wenn man
zum
sagt,
Beispiel,
tut mir leid, wir müssen deinen Vertrag jetzt anpassen, weil die Aufträge so nicht reinkommen.
Ja, der Arbeitsplatz nicht mehr besteht, weggefallen ist.
Ja. Okay, aber das müsste man vorher schon ordentlich prüfen. Man kann es nicht irgendwie aus Willkür machen und sagen, okay, fällt mir die Arbeitsleistung nicht so quasi oder stell mir da jemand anderes vor auf dieser Position.
Genau.
Und dann hatten Sie eben ja schon erwähnt, es gibt eine Übergangszeit von 1 Jahr einzuhalten.
Genau.
Was bedeutet das konkret? Also darf, was darf in der Zeit passieren, nicht passieren oder was darf sich danach passieren?
Ja, also im Prinzip haben wir es, glaube ich, schon gesagt. Ne? Mhm. Also es darf nicht gekündigt werden aus Gründen des Betriebsübergangs. Und Änderungen zugunsten der Arbeitnehmer sind unproblematisch möglich. Zulasten, haben wir gerade gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen. Und ja, sollte sich jetzt der Arbeitnehmer als jemand ausweisen, der jeden Tag 3 Stunden zu spät kommt und trotz Abmahnung das nicht unterlässt, kann ich ihn eben auch aus verhaltensbedingten Gründen kündigen.
Okay. Und wie ist es denn jetzt bei diesem Sonderfall, dass, ja, das kann ja auch manchmal passieren, bei der Betriebsübernahme, dass zum Beispiel der Standort geändert wird oder Arbeitszeiten sich ändern, das Unternehmen sich in irgendeiner Form anders auch strategisch aufstellt. Wie verhält sich das dann? Also gerade auch bei der Standortfrage.
Ja, das ist halt auch der Klassiker, den man im Arbeitsrecht immer hat. Also da gibt es auch unsäglich viel Rechtsprechung zu dem Thema, ob beispielsweise eben die Versetzung an einen anderen Standort, ob das von dem normalen Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt ist oder ob das dann schon quasi eine Änderungskündigung ist, weil sich da ja Arbeitsbedingungen so maßgeblich ändern für den Arbeitnehmer, also dem Arbeitnehmer, der in Hamburg ansässig ist und da in einer Filiale bisher gearbeitet hat, für den wird das schon eine maßgebliche Änderung sein, wenn man ihm sagt, du musst jetzt nach München. Also da gibt es tatsächlich relativ viel Rechtsprechung darüber, inwieweit das dann, wie gesagt, eine Änderungskündigung ist oder vom normalen Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt ist.
Arbeitnehmer haben ja auch das Recht der automatischen Übernahme ihres Arbeitsvertrags, das hatten wir ja auch schon, dem zu widersprechen.
Genau.
Also quasi das nicht anzunehmen und das auch die Chance zu nutzen und zu sagen, ich gehe woanders hin. Wie verhält sich das? Gibt es hier Fristen?
Ja, sagen wir mal so, die Möglichkeit, woanders hinzugehen, also ganz woanders, besteht ja ohnehin für jeden Arbeitnehmer. Dann kündigt er einfach. Das Spannende bei dieser Thematik des Betriebsübergangs ist, dass wenn die Arbeitnehmer ordentlich und korrekt darüber unterrichtet wurden, das sieht der 613a BGB vor, dass bei einem Betriebsübergang die Arbeitnehmer entsprechend informiert und unterrichtet und belehrt werden müssen. Wenn die Arbeitnehmer da entsprechend informiert wurden, dann haben sie 1 Monat Zeit, um der Sache zu widersprechen, dem Betriebsübergang. Und das hat zur Folge, dass ihr Vertrag mit dem Altarbeitgeber bestehen bleibt. Und das kann natürlich, je nachdem, wie der aus welchem Grund der Betriebsübergang stattgefunden hat, natürlich durchaus interessant sein, nämlich wenn eben nicht beispielsweise ein ganzes Unternehmen veräußert wurde, sondern eben nur ein bestimmter Teil eines Unternehmens, dann kann es natürlich für den Arbeitnehmer von Interesse sein, vielleicht doch beim Altarbeitgeber, der ja noch existiert, zu bleiben. Und das tut er dann auch. Wird jetzt ein komplettes Unternehmen veräußert und der Altarbeitgeber existiert dann quasi nicht mehr, macht es natürlich recht wenig Sinn für den Arbeitnehmer. Er kann natürlich, aber hat dann im Zweifelsfall einen Arbeitgeber, der letztlich beispielsweise nach einer Liquidation oder so weiter nicht mehr existent ist, und damit bringt es ihm dann nicht allzu viel weiter.
Mhm. Ja. Okay, also macht es nur bei, genau, nur dann Sinn, wenn ein Teil des Unternehmens noch da ist und
genau.
Er sich überlegt, ich nehme lieber bleib lieber beim alten Vertrag, genau. Wenn die Wahl quasi hat. Ne?
Genau.
Okay. Was würden Sie sagen, was sind denn die Chancen und Rechte aus Sicht der Mitarbeiter bei der Betriebsübergabe? Ich glaube, hatten wir jetzt auch eigentlich ganz
ja,
viel. Ne?
Das, genau. Ja, die Chance ist natürlich für den Arbeitnehmer ist natürlich, wie gesagt, gerade wenn das komplette Unternehmen veräußert wurde, dass man natürlich weiterhin seinen Job hat bei einem neuen Arbeitgeber, bei dem Erwerber, der einen ja im Zweifelsfall auch sehr zu schätzen weiß, weil man ja die entsprechende Berufserfahrung auch mitbringt. Das ist natürlich die Chance. Ich finde, Gleiches hatten wir auch schon gesagt, beim Erwerber ist natürlich eine super Chance darin, einen gut ausgebildeten Mitarbeiterstamm zu erhalten, der sich ja bewährt hat, sonst wäre das Unternehmen ja bis dahin nicht erfolgreich gelaufen. Ich finde, das sind schon gute, große Chancen, die aber natürlich eher wirtschaftlicher Natur sind als arbeitsrechtlicher.
Mhm. Ja, und wenn es jetzt um ein größeres Unternehmen geht, das einen Betriebsrat hat, wie wird der in dieses Thema Unternehmensnachfolge einbezogen? Muss der in der Form einbezogen werden? Und genau, wie gestaltet sich das?
Ja, auch da ist es wieder, das ist immer ganz putzig im Rechtlichen, dass man sagt, ja, da können entsprechende Mitbestimmungsrechte bestehen, müssen nicht, also aber es können diverse Mitbestimmungsrechte beziehungsweise Informationsrechte auch bestehen des Betriebsrats, ja.
Also im Vorfeld vor der Übergabe quasi, oder was?
Ja, auch das und dann auch Maßnahmen im Zuge des Betriebsübergangs, wenn da beispielsweise eine Beendigungs- oder Änderungskündigung ausgesprochen werden, dann ist der Betriebsrat auf jeden Fall anzuhören, auch wie im normalen Verfahren. Und bei Versetzungen dann, ja, wenn es um Umstrukturierung und so weiter geht, gibt es eben diese Informationsrechte, ja. Und an sich ist aber der Übergang der Arbeitsverhältnisse, der an sich ist keine Einstellung, die mitbestimmungspflichtig wäre.
Und würde man den Betriebsrat auch schon einbeziehen, wenn noch nicht ganz klar ist, wer das Unternehmen übernehmen würde? Oder wahrscheinlich erst, wenn relativ ist, was dann passiert.
Ja,
ne? Sonst
genau.
Würde man die Belegschaft auch unnötig irgendwie verunsichern.
Ja, ja.
Man würde eher so hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen. Es gibt jemanden, der das Unternehmen übernimmt. So ist die Struktur. Ihr wisst Bescheid. Und dann geht's quasi raus an die Belegschaft.
Ja.
Jetzt hatten wir ja das Thema schon echt gut mit diesem Share Deal und Asset Deal. Gibt es denn noch eine Besonderheit, wenn das Unternehmen vererbt wird?
Ja, auch da.
Verschenkt.
Weil auch da, genau. Also, ja, wobei, also Schenkung, also ist ja, und die Schenkung ist ja ein Rechtsgeschäft, der Erbfall aber eben nicht, ne? Also, es geht, also der klassische Paragraph 613a BGB findet eben Anwendung nur, wenn es rechtsgeschäftlich veräußert wird, also eben durch einen Vertrag. Da haben wir dann bei der Schenkung auch einen Vertrag, allerdings beim Erbfall halt nicht. Ne, der dritte Erbfall ein. Der Unterschied, der dann passiert im Prinzip, ist, dass der insofern neue Betriebsinhaber, der das durch Erbe eben wurde, der tritt aber nach Paragraph 1922 BGB in die Verträge ein. Also 1922 BGB regelt Universalsukzession im Erbfall, und da wird normiert, dass man eben in alle Verträge des Erblassers eintritt.
Und bei der Schenkung ist es quasi wie beim Verkauf.
Da
quasi,
hätten wir,
ne?
Genau, einen rechtsgeschäftlichen Erwerb, genau. Mhm.
Okay, wo es sich genauso verhält.
Ja. Mhm.
Vielleicht noch ganz kurz was heißt Universalsukzession?
Ja, das ist die Gesamtrechtsnachfolge, die eintritt im Erbfall.
Okay, super, vielen Dank. Und gibt es denn noch etwas zum Abschluss, was Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, ich glaube, man sollte keine Angst haben vor dieser Unternehmensnachfolge. Ich glaube, es ist eine Riesenchance, um einen gut laufenden Betrieb zu übernehmen mit eben gut ausgebildeten Mitarbeitern, die sich schon bewährt haben und sicherlich auch sehr dankbar sein werden, weiterhin in ihrem angestammten Unternehmen zu arbeiten. Und ja, ich denke, mit Beratung und also enger Zusammenarbeit gerade mit Steuerberatern und Arbeitsrechtlern lässt sich da sehr viel lösen, und man muss wirklich keine Angst vor den Folgen haben.
Mhm. Super, vielen Dank. Da haben wir, glaube ich, ganz viel auch mitnehmen können heute. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil ich das wirklich wichtig fand. Ich finde, beim Share Deal quasi muss man sich insofern keine Gedanken machen, weil die Verträge genauso übergehen, und beim Asset Deal bitte ganz genau hinschauen, dass eben nicht dieser Fall eintrifft, dass der Verdacht besteht, man möchte unliebsame Mitarbeiter loswerden, und das sollte man auf jeden Fall arbeitsrechtlich quälern. Das, glaube ich, ist ganz wichtig aus dem Gespräch auch mitzunehmen.
Ja.
Noch eine letzte Frage, die wir mal stellen in dem Podcast. Sie leben und arbeiten ja auch hier. Was ist für Sie das Besondere in der Region?
Ich glaube, was an der Region wirklich schön ist, ist, dass, also Kassel hat, finde ich, eine ideale Balance zwischen schon größerer Stadt, die nicht allzu dörflich ist, aber doch noch irgendwo überschaubar. Ich glaube, man kann Kinder hier sehr gut aufwachsen sehen, und tatsächlich auch das Zentrale in Deutschland. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass man schnell weg ist, aber man kann doch auch so jede Stadt in Deutschland sehr gut erreichen und schnell.
Man kommt gut überall
hin. Ja, man kommt überall hin. Genau.
Gut, dann bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
Ja, vielen Dank.
Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes, und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge@kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.